KI und Roboter übernehmen die schweren Aufgaben und wir können uns umeinander um die wichtigeren, um die menschlichen Themen kümmern.
Digital ist besser. Der Virtual 7 Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Virtual 7 Podcasts. Mein Name ist Arne und ich spreche heute über ein Thema, das vielen von euch wahrscheinlich schon ein bisschen zum Halse raushängt, nämlich künstliche Intelligenz. Ja, auch wir kennen das hier und wir nutzen das hier und finden das auch toll und so, aber gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen beängstigend. Und wie das so oft ist, Angst entsteht durch vielleicht Unwissenheit. Wenn die Lampen alle aus sind und man sich blind durch die Wohnung tasten muss. Zum Glück habe ich heute einen Gast eingeladen, der ein wenig Licht ins Dunkle bringen kann und von KI wesentlich mehr Ahnung hat als ich. Hallo Nico.
Hi.
Schön, dass du Zeit hast. Kannst du vielleicht kurz erzählen, woher deine Expertise stammt und wieso du hier jetzt mit mir über KI sprichst?
Ja, sehr gerne. Ja, ich würde erstmal sagen, ich bin auch vor allem wieder gerne im Podcast. Ich habe ja mal ganz am Anfang einige Folgen mitgemacht, dann ein bisschen eine Auszeit gehabt davon. Und da ist auch in vielen Zeiten, ja, wo eben Projektarbeit aufkam, wo ich mich auch in anderen Dingen vergraben habe, genau das entstanden. Ich habe mich auch in KI vergraben. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wie lange es denn her ist, dass ChatGPT öffentlich wurde. Und das ist ja mittlerweile auch tatsächlich schon, naja, es war Ende 22, also wir sind jetzt bei 3,5 Jahren.
Aha.
Und ich würde sagen, als das gestartet ist und öffentlich war, ich habe auf jeden Fall noch im Jahr 22 angefangen, mich mit KI zu beschäftigen.
Okay.
Und dann aus der Perspektive des Entwicklers, Softwarearchitekten, diese ganzen Richtungen mitgenommen. Und für mich war es im ersten Moment sofort klar, das ist ein Thema, das kommt, das bleibt. Und das wird die Welt verändern. Und ja, technisch getriebene Neugier ist halt dann der Punkt, dass man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, was ist möglich. Und genau in diesem Thema arbeite ich mich eigentlich jetzt die letzten 3 Jahre in meiner privaten Freizeit viel ab, im Sinne von rausfinden, was geht, wo können wir die Grenze verschieben, wo kann ich damit auch was erreichen, was, ich sage jetzt mal, production ready ist. Und ja, angefangen hat natürlich alles mit, man hat mal ein bisschen Text geschrieben, man hat mal irgendwo angefangen, dann kam ja Midjourney irgendwann raus, das war ja eigentlich auch schon, ich glaube 2022, wo man das Ganze schon mal testen konnte. Und auch da die ersten Bildergenerierungen, ja, wir sind heute ganz schön viel weitergekommen schon und das ist eigentlich auch das Erschreckende, wenn ich auf die Zeit zurückblicke, wie sich das alles verändert hat, wo ich angefangen habe und was ich heute damit machen kann.
Mhm.
Und ich glaube, das ist das ganz Spannende. Auch bei uns im Kundenumfeld merkt man eben die Bewegung in Richtung KI. Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten, Jahren in die Richtung entwickelt und werde immer mehr auch als AI-Solution-Architekt dabei sein. Und
meine Güte. Okay, viel aufzudröseln und super, dass ich hier auch so einen Early Adopter quasi irgendwie an der Hand habe. Perfekt. Da hast du schon ein paar Sachen auch vorweggegriffen jetzt. Das ist super. Ich würde mal sagen, also wenn jetzt schon seit ein paar Monaten und Jahren, wie wir ja wissen, auf allen Kanälen immer wieder viel über KI geredet wird und auch viel vielleicht gehypt wird, wenn du jetzt schon sagen könntest, wo siehst du denn den echten Mehrwert eigentlich von KI und wo wird eigentlich immer noch übertrieben? Kann man das so kurz und knapp irgendwie zusammenfassen? Also für uns jetzt natürlich hier aus der Sicht.
Ja, klar. Wo sehe ich den Mehrwert? Prinzipiell muss ich ganz ehrlich sagen, mein erster Antwort wäre überall. Die Frage ist, und das ist das Schwierige, welches Tool nutze ich für welchen Zweck und wo fängt die Aufgabe, die die KI lösen kann, an und ab wann, ich sag mal, übertreibe ich es. Ich persönlich habe in meiner privaten Freizeit, wo ich viel ausprobiert habe, es auch oft übertrieben und gemerkt, wo es nicht mehr funktioniert. So, was sind die wirklich einfachen Use Cases? Wenn ich heute eine E-Mail habe und bin mir unsicher, ob ich die gut formuliert habe oder ich gehe hin und mache es viel einfacher. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Kunden, möchte ihn über ein Thema informieren. Und nachdem ich fertig bin mit runterschreiben, was mir aus dem Kopf gegangen ist, habe ich eine E-Mail, die wahrscheinlich ein halber Roman ist und denke mir, damit erschlage ich jetzt meinen Kunden. Dann nehme ich das, passe auf, dass ich keine projektspezifischen Daten drin habe oder persönlichen Daten. Thema Datenschutz ist wichtig.
Aha.
kann man auch später vielleicht nochmal kurz dazukommen, wie man damit besser umgehen kann. Aber kurz gefasst ist es so, ich kann diese lange E-Mail nehmen, schmeiße in meinen Chatbot rein und sage ihm, hey, brich das auf die Kernpunkte runter, Liste es klar und deutlich auf. Und schon habe ich eine E-Mail, die im Kern das Gleiche bleibt, die aber wirklich vielleicht mit 5 Bullet Points das erzählt, was ich mit 5 Seiten erzählt habe. Das ist eine ganz klare Sache, wo man KI nutzen kann und auch einen Vorteil ausspielen kann.
Also für die schriftliche Kommunikation auf jeden Fall.
Ja, da ist es auf jeden Fall sehr stark. Im Bereich der Softwareentwicklung haben wir unglaublich viele Toolings und viel, das sich bewegt. Die Meinungen gehen hier stark auseinander. Kann ich Production Ready oder einfach nur Testsachen schreiben?
Okay.
Ich persönlich bewege mich auf der Zwischenebene und sage, es kommt ganz drauf an. Das ist die klassische Software-Architekten-Antwort. It depends. Gehe ich jetzt hin und sage, ich will eine Landingpage haben, die ein Kontaktformular hat. Hol dir Claude Code, schmeiß das da rein, der liefert dir eine Seite, die funktioniert.
Wollte ich gerade sagen, das kann ja fast ich sogar schon.
Ja, ja, auch die menschliche Intelligenz ist natürlich noch wichtig. Ja, aber genau, das ist eine Sache, das kriegst du auf jeden Fall hin. Und wenn du anfängst, dann aber in so einen Bereich zu kommen, naja, jetzt sind wir hier in einem Business-Kontext unterwegs bei unseren Kunden und du schreibst konkret Business-Anwendungen, die auch wirklich eine größere Business-Logik haben. Da wird es schwierig, muss man auch ganz ehrlich sagen, da sind wir noch nicht so weit, dass du jetzt dorthin gehst und sagst, hey, das hier ist meine Kundenanforderung, schreib mir die komplett ausformulierte Anwendung mit allen Features und bitte mach das Ganze auch noch test-driven, dass das Ganze am Ende eine hohe Qualität hat. Kannst du machen, es wird nicht funktionieren. Du musst es runterbrechen in kleine Aufgaben, da wird es richtig gut. Wo man es viel benutzen kann, ist im Unternehmenskontext vielleicht für Code-Reviews. Und da sehe ich eine ganz große Stärke zum Beispiel aktuell schon. Weil der Trend, den ich auch sehe und mitbekomme, ist, dass man anfängt, weniger Junior-Developer einzustellen oder zu sagen, ja, die brauche ich ja nicht mehr. Kann ja alles die KI. Ist ein zweischneidiges Schwert, weil wer ist dann der erfahrene Entwickler in 5 Jahren, wenn der Junior heute nicht anfängt? Aber grundsätzlich gesehen, genau solche Sachen, ich finde es genau da wieder sinnvoll. Ich kann den Junior-Entwickler schnell auf das Level von einem mittelerfahrenen Entwickler bringen, indem ich dem Junior-Developer sage, hey, wenn du Code geschrieben hast, spiel ihn in die KI ein und lass dir ein Review geben. Und dann hast du die KI, die den Code bewertet. Und da sehe ich einen Vorteil zum Beispiel drin, wenn ein Mensch von einem Mensch Feedback bekommt, fühlt man sich oft kritisiert, auch wenn es gar nicht so gemeint ist.
Verstehe.
Wenn es eine KI ist, eine Maschine, dann habe ich jemand, der geht auch nicht zu meinem Chef und sagt, da hat er ja schon wieder den gleichen Fehler gemacht, sondern der gibt mir das Feedback, das bleibt unter uns und ich kann daran wachsen. Und zum Beispiel das ist eine Sache, wo ich sage, da kannst du in der Entwicklung jetzt schon sehr viel damit machen. Einfach eher ein erstes Review. Das steigert Qualität und erhöht die Menge, die auch in der gleichen Zeit geschaffen werden kann, in der besten Qualität, meiner Meinung nach.
Also wenn Entwickler nur noch KI-generierten Code verwenden, wer versteht denn dann am Ende noch das ganze System?
Das ist die wirklich große Frage, die im Softwareentwicklungsbereich. Ja, nein, also der Punkt ist tatsächlich, es ist eine schwierige Frage, weil du kannst in zwei Richtungen gehen. Du kannst grundsätzlich mal sagen, ich brauche niemanden, der den Code versteht, weil ich habe ja die KI. Uff. Weil wenn ich irgendein Problem habe, sage ich der KI, geh los und fixe dieses Problem meiner Anwendung. Weil ich ja immer noch eine Anwendung habe und ich sehe ja dann, wenn ich Anwendung benutze, wo es nicht funktioniert. Ich glaube, jeder Softwareentwickler, der gerade zuhört, hat sich gerade auf die Zunge gebissen und hätte mir am liebsten gesagt, spinnst du? Und ja, es ist richtig. Die Frage ist, was haben wir mit Security? Was sind die Coding Patterns? Was ist mit Datenschutz? Wenn ich das alles von der KI machen lasse, wer kontrolliert denn, ob die nicht hinten dran eingebaut hat, ich sende alles nach China? Ja, überspitztes Szenario.
Ja.
Aber genau das sind ja die Kernfragen, die dahinter stecken. Und wenn dann eben ein tiefgehendes Problem ist, was ist, wenn die KI es gerade noch nicht lösen kann? Und ja, wir sind jetzt, ich sage jetzt mal, 3 Jahre in dem Zeitalter, wo wir KI haben. Aktuell kann sie nicht alles lösen und du brauchst die Leute, die es verstehen. Ich sag's mal so, im Endeffekt, nur KI-generierter Code ist aktuell nicht die Lösung. Definitiv nicht. Vielleicht für ein kleines Projekt.
Okay.
Vielleicht vor allem in Bereichen, wo du ins Prototyping gehst. Weil da, muss ich auch sagen, ist für mich der größte Mehrwert aktuell. Ich kann innerhalb von einer Woche einfach mal 3, 4, 5 Versionen von etwas ausprogrammieren lassen, in einem Zustand, dass ich es als Showcase mal zeigen kann. Wie sieht die Anwendung aus, wenn wir die Navigation links haben und dann 5 Bildergalerien verwenden? Wie sieht sie aus, wenn ich die Navigation oben habe und ich verwende statt Bildergalerien irgendwie einen Block-Scrolling-Mechanismus? Wie sieht die ganze Sache aus, wenn ich sie mit Comic Sans schreiben lasse als Styling und nehme Blau und Grün als Hauptfarben? Und wie sieht's aus, wenn ich es mit Rot und Gelb und Areal als Font nehme? Das sind Dinge, die kann ich super schnell gegeneinander halten. Da hätte ich vorher Wochen gebraucht. Das schaffe ich jetzt in wenigen Tagen.
Ja, okay. Verständlich. Lustig, dass du gerade Comic Sans ansprichst. Ich habe da neulich beim Spazierengehen irgendwie so eine Analogie im Kopf gehabt zu den ganzen KI-Bildern, die überall verstärkt auftauchen und die, also ich glaube jedenfalls, direkt erkenne als KI, von jemandem laienhaften irgendwie generieren lassen und erkennt man und sieht alles furchtbar aus, meiner Meinung nach. Und da hatte ich diese Analogie zu, ach, gucke mal, das ist wie damals, als Word aufkam und jeder hatte auf einmal irgendwie einen Computer und oh, Word, oh, dann schreibe ich jetzt mal ganz individuell und richtig schön hier mit Comic Sans, das sieht so verrückt aus und ich nehme eine Word-Art und mache daraus ein Poster. Haha, bin ich toll. Und nach und nach hat das jeder gemacht und dann hat jeder bemerkt, oh Gott, das ist furchtbar und nein, 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 tu das nie. Mhm. Ich hoffe, dass das mit den KI-generierten Bildern jetzt bald auch so kommt, weil es sind einfach unglaublich viele und die sehen alle furchtbar aus. Persönlich ästhetischer Geschmack natürlich, aber wenn du das so ein krasses Tool in die Hände von Laien gibst, dann ist es halt oft erstmal ausprobieren und dies und das machen. Ja. Was du ja anfangs vorhin auch gemeint hast, zu Beginn hast du es irgendwann für den privaten Bereich ein bisschen übertrieben. Keine Ahnung, was das jetzt genau war. Ich musste auch nicht unbedingt bohren, aber war das dann auch sowas, wo du gemerkt hast, na, das ist jetzt Quatsch. So weit ist es noch nicht und das mache ich lieber selber oder so.
Ja, absolut. Das sind zwei Punkte drin, die du gerade ansprichst. Also das eine ist natürlich rausfinden, wie weit kann ich gehen? Und natürlich kommst du auf die Idee, kann ich damit einen Roman schreiben? Kann ich damit irgendwie, sagen wir es mal so, ganz einfach, ich hatte irgendwann einen 40. Geburtstag anstehen in der Zeit, in der es schon KI gab. Jetzt kann jeder so ein bisschen einschätzen, wie alt ich bin.
Das war doch nicht deiner, komm.
Und natürlich kam ich auf die Idee, hey, da mache ich doch jetzt einfach meine Geburtstagseinladung mit, damals habe ich Midjourney verwendet. Mhm. Und meine Güte, war das ein Krampf, bis da einigermaßen der Text gestimmt hat, bis die Positionierung war, bis die Elemente so ein bisschen in der Struktur waren, dass ich das auch gut fand. Das geht heute schon viel besser. Und gleichzeitig ist es eben genau das, du stößt an Grenzen. Wie gesagt, eine ganze Anwendung schreiben lassen, die hochkomplex ist, eher nicht. Eine kleine Webseite ohne Probleme. Eine App mit ein bisschen Funktionalität. Ja, kriegt auch wahrscheinlich jeder hin. Und dann kommt die nächste Stufe. Das ist der zweite Aspekt, den du genannt hast. Ja, wenn das jeder tut, der da keine Ahnung hat. Also wenn du jetzt heute jemand hinlässt, der noch nie entwickelt hat und sagst, hier ist die Coding-KI, schreib mir ein Programm, wird was rauskommen. Wenn du das einem Software-Architekten und Lead-Developer gibst, dann wird was ganz anderes rauskommen. Oder im Beispiel der Bildbearbeitung. Ein Mediengestalter wird ein Bild ja auch ganz anders betrachten und der guckt sich das an und denkt sich, ah, das sieht ja jeder, dass das KI ist. Und hat aus seiner Erfahrung, und das kommt jetzt für mich der wichtigste Punkt, den wir alle verstehen müssen, unsere persönlichen Erfahrungen, die wir haben, die können wir nutzen, um bessere Ergebnisse mit KI zu erzielen. Man muss meiner Meinung nach, um es ganz einfach runterzubrechen, es ist auch was ich immer wieder höre, eine KI ist quasi wie der Praktikant, aber eigentlich vielleicht eher, naja, jetzt will ich nicht Studiengänge verunglimpfen, aber jemand, der aus dem Studium kommt, aber keine praktische Projekterfahrung hat. Mhm. Ich glaube, das kennt jeder. Du kommst aus dem Studium, hast das technische Werkzeug gelernt, weißt, wie du das Ganze anwenden kannst, aber dann kommst du ins erste Projekt und dann fällt dir schon mal auf, okay, die Hälfte von den Sachen, die ich da gelernt habe in der Vorbereitung, die mache ich gar nicht, weil ich habe Zeitdruck und so weiter.
Ja.
Aber genau das hast du quasi mit einer KI. Du hast jemanden, der super viel gelernt hat, aber der eigentlich nicht genau weiß, was möchtest du als Ergebnis haben. Und wenn du klarer definieren kannst, was du dir da erwartest und das quasi definierst, wie eben eine Person, die einen ersten Tag in deinem Unternehmen hat, wird da ein besseres Ergebnis kommen. Und wenn du gerade, ich kann es halt am besten sagen aus der Softwareentwicklung, Softwarearchitektur,
ja,
wenn du da dann erkennst, oh, jetzt Moment, jetzt fängt er aber an, da links abzubiegen, wo ich aber eigentlich geradeaus wollte, dann kannst du eingreifen, du siehst das schneller. Du kannst auch klarer formulieren, pass auf, da machst du gerade den und den Fehler, das wird uns später da und da ja wieder einholen, sagen wir mal. Ganz speziell ist mir das zum Beispiel aufgefallen, als ich angefangen habe mit einer kleinen persönlichen Webentwicklung für eine Anwendung, wo ich ein paar Daten einfach speichern wollte, Urlaubsplanung machen wollte. Und ich hatte angefangen erstmal, wie man es eben nicht machen sollte als Softwareentwickler oder als Architekt, aber erstmal war mir wichtig, ich will UI, ich will schneller was sehen. Und dann hat er ein Datenmodell aufgesetzt, das ich dann aber auch relativ schnell gesehen habe, Moment, wenn ich das so starte, das ist jetzt was, das funktioniert in dem Frontend-Bereich, aber sobald ich dann eben das Ganze speichern möchte und in der Datenbank haben möchte, sehe ich mit meiner Erfahrung schon, das wird knallen, das wird nicht funktionieren. Da macht er keine sinnvolle Strategie für die IDs der Daten und so weiter.
Okay.
Und wenn ich das sehe, kann ich früher eingreifen und kann das in die richtige Richtung schubsen. Genauso bei einer Bildgenerierung, wenn ich weiß, wie kommuniziere ich genau die Propositions, die ich haben will, welche Elemente sind wichtig, was will ich in dem Fokus haben. Also auch ein Fotograf zum Beispiel, der auch die technischen Begriffe kennt, mit wie mache ich Tiefen und Schärfe, was will ich denn als Belichtung haben und wie soll das Ganze denn aussehen? Möchte ich das Objekt, das mir wichtig ist, im Zentrum haben oder möchte ich das nur so zwei Drittel drin haben? Wenn ich das selber weiß und definieren kann, dann versteht das die KI. Und dann kann sie das auch besser umsetzen. Und das sind so diese wichtigen Aspekte. Je mehr ich also weiß, mein Handwerk kenne, desto besser kann ich es auch der KI erklären und desto besser werden die Ergebnisse. Heißt das jetzt, ein super Softwarearchitekt kann große Anwendungen bauen. Ein Fotograf kann automatisch fotorealistische Safari-Bilder machen mit dem Löwen, der gerade auf die Gazelle springt. Jein. Wir sind in einem KI-Bereich immer in so einem Thema, dass wir wissen müssen, wie prompte ich? Also wie sage ich der KI genau, was sie machen soll? Das ist Erfahrung, die man sammeln muss, aber da fließt eben auch mein Wissen rein. Dann habe ich Kontext. Das geht jetzt darum, ja, was ist denn technisch drin? Also eben dieses Beispiel, wenn ich sagen kann, naja, ich möchte, dass das aussieht wie eben eine Wildtieraufnahme auf der Safari mit einem Teleobjektiv aufgenommen und einer tiefen Unschärfe und so weiter und kann das technisch als Kontext beschreiben, dann weiß die KI auch schon mehr, was sie tun kann mit dem Prompt zusammen, der dann eine gewisse Formulierung haben sollte, klare Struktur haben sollte.
Ja.
Und dann kommt eben das eigentliche, das KI-Modell. Und da wird ein Midjourney aus dem gleichen Prompt mit dem gleichen Kontext was anderes machen, wie ein Gemini, hier Nano Banana oder alle anderen AIs, die eben Bilder erstellen können, weil sie auf anderen Daten angelernt worden sind, weil sie in anderer Art und Weise angelernt worden sind oder einen anderen Fokus haben. Und da wirst du dann eben genau diese Kombination brauchen, welches Modell, mit welchem Prompt und welchem Kontext, das wird darüber entscheiden, welche Qualität bekommst du. Und da müssen wir einfach schauen und ja, ich kann jedem nur sagen, probiert es aus, findet es heraus, weil da kommt man an die Stelle, man lernt einfach schon mal, was geht nicht, was geht gut. Und gleichzeitig ist eben der andere Aspekt, wir sind jetzt 3 Jahre im KI-Zeitalter, sage ich mal, und wenn wir da 5 Jahre drin sind, werden die Sprünge, die wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben, noch größer werden. Also wir werden in den nächsten 2 Jahren noch mehr Impact spüren darin, dass das, was du vorhin schon mal angesprochen hast, wo im Alltag kann es denn helfen? Wo ist es denn jetzt schon wirklich eine Unterstützung? Das wird noch viel stärker werden. Die letzten Monate haben das schon gezeigt. Die Taktung wird schneller, die Sprünge werden größer. Und da kommen wir an den Punkt, die Modelle werden besser werden, die werden besser verstehen, was wir wollen, die werden besser wissen, wie sie es technisch umsetzen können. Da bleibt trotzdem der Punkt, wenn ich aber weiß, wie ich besser mit dieser KI kommuniziere, wie ich ihr besser sage, was ich brauche, was ich möchte, umso besser wird das Ergebnis trotzdem sein und so weniger Iterationen brauche ich dafür. Es ist dann vielleicht nur noch so ein bisschen diese, ja, sagen wir mal, 80-20-Regel, die es ja gibt. Das heißt, jemand, der die Erfahrung nicht hat, wird die 80% vom gleichen Ergebnis hinbekommen. Jemand, der aber schon jetzt verstanden hat, wie kommuniziere ich das, wie baue ich das besser auf, der wird sich so angepasst haben, dass er diese 20% mehr hat. Und das wirst du am Ende trotzdem noch sehen.
Okay, spannend. Wenn man dann das zu Ende denkt, weil du vorhin meintest, irgendwie so, ja, eigentlich, man könnte ja auch ausprobieren oder man hat schon ausprobiert, irgendwie einen eigenen Roman zu schreiben. Wenn man das dann jetzt weiterdenkt, gerade so Kreativberufe, wie eigentlich der Fotograf auch schon ist, kann das tatsächlich eine KI irgendwann bewerkstelligen? Vielleicht, weiß ich, mit dem richtigen Prompt. Das ist natürlich dann wiederum auch irgendwo auf Eigentum von tatsächlichen Autoren irgendwo beruht, weil es wird ja gefüttert nun mal, dieses Language Learning Modell. Wenn man jetzt sagt, ich möchte einen eigenen Roman schreiben, der soll so wie Stuckrad Barre irgendwie ein Coming of Age bla 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 sein, mit den und den Hauptfiguren hier, ich prompt das bei ihm und zack, hat man dann in 2 Jahren den perfekten kleinen Roman und veröffentlicht. Ergibt das irgendwie Sinn? Aber oder kann man das jetzt schon bewerten im Sinne von, was ist Kreativität? Was macht uns KI da kaputt? Und nimmt uns KI jetzt das Denken ab oder nimmt es uns das jetzt weg? Sind wir noch irgendwann kreativ?
Ich finde es eine sehr spannende Frage und ich würde es mit einer persönlichen Erfahrung einfach teilen. Ich habe mal vor einigen Jahren angefangen, einen Fantasy-Roman für mich zu schreiben.
Cool.
Bin irgendwo bei 120 Seiten gelandet und ja, dann war es immer so dieses, schreibe ich jetzt weiter? Och ja, muss ich mir aber den ganzen Abend frei nehmen. Setze ich mich jetzt auf die Terrasse mit einem Gläschen Wein und fange an zu schreiben? Oder, ach guck mal, das ist auch gerade spannend. Und so hat sich's dann halt verlaufen.
Ja, ja.
Und da kann ich einmal das dann ein bisschen historisch auch, als es dann eben, das war glaube ich, mit Gemini habe ich es probiert als erstes. Das muss gewesen sein dann, ja, irgendwo vor 2 Jahren circa, würde ich sagen. Also ich glaube, Gemini müsste rausgekommen sein. Das war Anfang 24. Nein, vielleicht war es Mitte 24. Das war nicht gleich am Anfang. Auf jeden Fall habe ich meinen Roman reingeladen. Erstmal gesagt, hey, jetzt guck dir mal an, welche Figuren habe ich da drin und liste mir bitte alle Figuren auf mit einer kurzen Beschreibung. Ja, es hat dazu geführt, dass er von, ich würde es mal sagen, es sind 10 Figuren, davon sind wahrscheinlich 5 wirklich wiederkehrende Hauptfiguren. Er hat, glaube ich, 3 Figuren erkannt und noch 2 Figuren erfunden.
Ist das deine Schuld oder ist das die Schuld von der KI? Sorry.
Ja, ist die richtige Frage. Ich hätte sicherlich ihm klarere Anweisungen geben können, wie er erkennt, was ist eine Figur, die wiederkehrt. Aber am Endeffekt ist es auch ein Thema gewesen, wie groß ist der Kontext, weil diese Kontextfenster, das ist ja was Wichtiges bei KI, die werden jetzt gerade auch immer größer, wie viel Wissen können sie behalten, um es auch strukturiert weiterzuverarbeiten. Und das hat auch seine Grenzen gehabt, wie sie damit umgehen, wie sie das für sich selber strukturieren. Ich habe das vor 3 Monaten, 4 Monaten nochmal gemacht. Und ich habe eine Excel-Auflistung bekommen mit jedem Charakter, auf welchen Seiten kommt er vor, welche Eigenschaften hat er. Und er hat mir auch klar aufgezeichnet, wo sind die Orte, die ich in dem Roman schon verwendet habe und in welcher Entfernung könnten die ungefähr zueinander liegen. Also das ist einmal das Beispiel, wie viel hat sich getan von, ich erkenne nicht mal alle Figuren, zu wirklich eine rausgeschriebene Liste mit allen Informationen zu den Figuren, Beziehungen zueinander und es hat auch zu 95% gestimmt.
Oh.
Und das ist das eine. Wir müssen aber dann die Frage angehen, was ist möglich und was ist dann noch Kreativität? Ich persönlich bin zum einen vielleicht auch schreibfaul, aber würde sagen, das Schreiben, es macht mir Spaß, die Dinge auszudenken. Das ist aber das Gleiche auch mit Zeichnen. Ich kann mir total schöne Sachen visualisieren, aber gib mir einen Stift in die Hand, ich krieg's nicht aufs Papier.
Ja.
So. Ist das jetzt Kreativität, dass ich es mir vorstellen kann? Ich würde sagen, ja. Ist eine KI, die mir hilft, meine Ideen dann trotzdem zu visualisieren, das Mittel statt einem Stift nehme ich die KI und drücke meine Kreativität aus? Ist es das Mittel, das mir hilft, wenn ich sage, das ist meine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, und ich sage ihm aber halt vielleicht auch wirklich nur, ja, der Charakter trifft sich mit dem Charakter, die gehen in die Kneipe und trinken zwei Bier und diskutieren über dieses Thema. Und er schreibt mir das und formuliert mir das aus. Ist es dann noch meine Idee oder ist es die Idee der KI? Ist eine gute Frage. Und ich persönlich sehe es gerne so, dass es uns ermöglicht, kreativer zu sein und Kreativität auszuleben, auch wenn wir nicht immer die Fähigkeit dazu haben, das auf Papier zu kriegen, uns da perfekt auszudrücken. Jetzt aktuell ist gerade bei Google das Thema, dass man Musik machen kann mit Gemini, also wieder wirklich niedererstellen. Ist das jetzt dann eine Sache, die ist noch, ja, auch da wieder, ist es Kreativität, wenn ich das mache? Aber ich kann gar kein Instrument spielen, ich bin kein DJ, ich habe keine Ahnung, wie ein Takt aufgebaut sein muss für ein Lied und so weiter. Das übernimmt die KI. Ja, es ist schwierig. Und dann kommst du für mich wieder an den Punkt, ich glaube, es erleichtert den Menschen, das einfach zu tun und sich in Dingen zu verwirklichen, die sie sich vorher auch nicht getraut hätten. Gleichzeitig eben genau das, wenn die KI dann eben bei einer Musik sagt, naja, ich weiß, ich kenne ja alles von David Guetta und jetzt baue ich den gleichen Beat zusammen, den David Guetta immer hat.
Ja.
Wo sind wir dann? Plagiat, Remix, neu gestalteter Song. Schwierig. Auf der anderen Seite, ist das wirklich ein neues Thema? Weil
Ja, natürlich. Selbstverständlich. Um Gottes Willen. Und da will ich jetzt auch gar nicht so lange drauf eingehen. Vor allem könnte ich jetzt auch mit dir darüber diskutieren, weil ich tatsächlich ein bisschen anderer Ansicht bin, was Kreativität angeht. Mhm. Aber es, ich meine, liegt auch bei mir im Job auch ein bisschen drin. Ne? Also du hast ja einen technischen Hintergrund. Ich habe eher so einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Dementsprechend liegt das vielleicht daran auch schon begründet. Wir müssen mal den Bogen kriegen. Wir sind hier bei Virtual 7 tatsächlich. Und ja. Wir arbeiten für die öffentliche Verwaltung, habe ich gehört. Jetzt müssen wir das mal gucken, weil wo siehst du konkret die Einsatzmöglichkeiten von der KI in der öffentlichen Verwaltung, in der du ja jeden Tag irgendwie arbeitest?
Ja.
Oder für, nicht in.
Ja, wenn ich dort im Büro sitze, dann schon auch in. Aber ganz kurz noch einen Satz zum Thema. Was ist Kreativität und die Diskussion? Ja, die kannst du ewig führen. Und das ist eine ganz, ganz klare Sache. Und da geht's genauso in das Thema. Jetzt, wie gesagt, ich schließe es gleich ab. Aber wenn du in den Punkt kommst von Kunstfälschern zum Beispiel, der einfach, da gibt's ja ganz berühmte Fälscher, die haben sich berühmte Maler genommen und haben Werke erstellt, die teilweise von diesem Maler inspiriert sind, aber der Maler nie gemacht hat. Und man konnte das nicht mal unterscheiden. Wer hat ist das Kunst oder nicht? Und ist es eine Leistung? Und das ist eine Diskussion, die können wir und die müssen wir hier, nicht nur hier bei uns im Podcast, sondern wir vielleicht auch mal bei einem schönen Getränk an einem Abend auf unserer Conference oder eben auch bitte alle da draußen. Führt die Diskussion und seid offen für beide Meinungen, weil es gibt meiner Meinung nach da Ansichten, aber ob richtig oder falsch, lasst uns diskutieren, aber sachlich und nicht böse aufeinander sein. Und es Ach ist Mensch, eine endlose Diskussion.
Bis sachlich war ich bei dir, aber jetzt? Na gut, okay. Ich komme zu dir ins Büro, zu der öffentlichen Verwaltungseinheit und da trinken wir einen Tee. Ist okay.
Perfekt, genau. Und da kann ich dir dann zeigen, es gibt noch außer Kreativität ganz wichtige Rahmenbedingungen, die wir haben. Und das ist vielleicht auch das Wichtige, wenn wir, da habe ich vorhin schon mal angerissen, Security und Datenschutz uns anschauen und KI, dann schreien ganz viele auf und das auch zu Recht, weil ja, wo läuft OpenAI normalerweise, also ein ChatGPT, wo sind die ganzen Modelle gehostet, wo haben die ihre Computing Power? Ja, es gibt klare Möglichkeiten, das in Europa zu machen. Mit den Businessverträgen. Trotzdem ist es dann immer noch so, du hast die Daten nicht bei dir selbst, sondern du gibst sie an eine Firma. Ein Konzept, das wir alle seit spätestens Microsoft Office 365 kennen sollten, weil auch da ist es so, wir verwenden viel Cloud, OneDrive oder ein Outlook, und dann liegen die Daten auch irgendwo. Das ist so ein bisschen Datenschutz und Datensicherheit und darüber können wir einen ganz eigenen Podcast machen.
Das stimmt.
Was wir in KI beachten müssen, ist, wir haben noch eine andere Möglichkeit, nicht nur die Modelle zu nutzen, die draußen sind, sage ich jetzt mal, sondern es gibt auch die Möglichkeit mit einem Olama oder auch von OpenAI gibt es Modelle, die kann man, oder Mistral, ich glaube fast alle haben mittlerweile auch Modelle, die man lokal betreiben kann. Lokal betriebene Modelle haben den Vorteil, ich betreibe sie auf meinem PC oder auf meinem Server, meinem Rechenzentrum, das ich selbst verwalte, und die Daten verlassen nicht mein Unternehmen, nicht meine Strukturen. Das ist sehr, sehr gut für Thema Datenschutz und auch Sicherheit auf der einen Ebene. Sicherheit ist immer so ein Thema, weil da kann man sich immer drüber streiten, ist der Server, den ich bei mir im Büro stehen habe, um es mal ein bisschen kleiner zu machen, sicherer als der Server, den ich mir bei Amazon in der Cloud geholt habe. Naja, Amazon Cloud wird die neuesten Security-Patches einspielen. Ich persönlich mache das vielleicht erst am Ende der Woche und in der Zeit habe ich eine Sicherheitslücke. Ist auch wieder so eine Diskussion, wie gesagt, kann man ewig drüber reden. Aber um auf die Themen KI zurückzukehren, genau kann ich das so machen. Ich habe zum Beispiel bei mir auf meinem Gaming-PC, da habe ich eine gute Grafikkarte drin, habe viel RAM drin, da habe ich schon lokale Modelle laufen lassen und habe eben gerade, wenn du so in einem Bereich bist, wo du sehr persönliche Daten hast oder sehr, wir haben bei uns auch in meinem Projekt, in dem ich unterwegs bin, in Rico, haben wir sicherheitsrelevante Daten, die sind so eingestuft, dass sie nicht öffentlich verfügbar sein dürfen und eben auch tatsächlich eine gewisse Sicherheitsüberprüfung dafür notwendig ist, dass ich damit arbeite und gewisse Sicherheitsstandards auch eingehalten werden müssen. Das heißt, diese Daten dürfen nicht unser Netzwerk verlassen und damit kann ich mit so einem lokalen Modell aber trotzdem arbeiten, weil dieses Modell berechnet das alles auf meinem Rechner.
Müssen wir nochmal kurz klarstellen, diese Daten liegen jetzt bei dir auf dem Gaming-PC?
Nein. Ich habe einen Testcase gemacht mit Testdaten, den ich einfach mal für mich ausprobieren wollte, um zu schauen, was kann so ein lokales Modell. Aber natürlich, meine Kundendaten liegen beim Kunden.
Entschuldige bitte, das musste.
Nein. Das ist besser klarstellen, als dass ich morgen einen Anruf bekomme. Nee, genau. Also genau, was ich damit sagen wollte, ich kann auf meinem eigenen PC, wenn ich einen leistungsstarken Rechner habe, auch immer ein eigenes Modell betreiben. Wofür ich persönlich im Privaten benutzt habe, das vielleicht einfach dann auch die Klammer drum zu machen. Es gibt von OpenAI das Whisper-Modell. Das ist vor allem dafür da, dass es aus Sprache Text macht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und das kann man eben auch lokal betreiben. Und wenn ich jetzt eben lokal betreibe, zahle ich den Strom und zahle keine API-Gebühren. Ich zahle keine Tokens. Das ist schon mal ein Vorteil, warum ich es gerne lokal betreibe. Und nicht alles, was ich reinspreche, muss dann auch durchs Internet gehen. Und damit habe ich diesen Vorteil. Noch dazu funktioniert es auch, wenn das Internet weg ist. Alles wird auf meinem Rechner direkt von Sprache zu Text umgewandelt. Ich kann dort auch Modelle laufen lassen, die gut darin sind, Bilder zu erstellen, Coding zu machen oder eben auch ein einfaches Beispiel ist, wenn wir jetzt sagen, okay, ich will ein PDF einlesen, das funktioniert auch relativ einfach, kann jetzt natürlich auch jeder kommen und sagen, ja gut, aber PDF, da kann ich auch mit OCR oder ich kann das auch anders extrahieren. Richtig, aber es geht ja auch darum, wenn ich PDFs habe, ein einfaches Beispiel, ich möchte meine persönlichen Rechnungen sortieren und ich möchte gerne wissen, was habe ich wofür ausgegeben. Jede Rechnung sieht anders aus, hat eine andere Struktur. Und damit ist eine KI super sinnvoll, weil die versteht das und kann direkt raus extrahieren, was waren die Sachen, die du gekauft hast und was war der Preis dafür. Wenn das jetzt aber sehr persönliche Daten eben sind, wie was kaufe ich mir, wofür gebe ich Geld aus, möchte ich die vielleicht nicht ins Internet schicken und das dann in Zukunft, keine Ahnung, ChatGPT sagt in seinen gelernten Daten, ach ja, genauso wie der Nico das und das eingekauft hat, willst du ja das und das machen? Ja, fände ich ein bisschen uncool. Also lasse ich das lokal machen. Und da können die lokalen Modelle das sehr gut. Die Daten bleiben bei mir. Ich kriege die Auswertung, ich kriege ein Ergebnis. Dazu brauchst du halt, wie gesagt, eine gewisse Rechenpower. Wenn wir in den Bereich von Coding gehen, hast du da sehr schnell aber auch den Punkt, dass du Unterschiede merkst. Weil man jetzt einfach auch sagen muss, mein Gaming-PC hat jetzt nicht die Power von einem OpenAI-KI-Rechenzentrum.
Klar.
Kann ich mir leider nicht ganz leisten.
Na sowas, okay.
Genauso ist es dann auch, wenn man eben sagt, okay, bei unseren behördlichen Kunden in der öffentlichen Hand, auch die bauen gerade Rechenzentren auf, haben Rechenzentren, in denen sind Rechner aufgebaut worden mit Grafikkarten, großen RAM-Mengen, die genau dafür ausgelegt sind, KI-Berechnungen zu machen, auf denen laufen die lokalen Modelle. Also im öffentlichen Sektor wird sehr stark auf die lokalen Modelle gesetzt.
Welche Anwendungen funktionieren denn da jetzt bereits dann heute in, also kann man da irgendwas schon zu sagen? Ich meine, das kommt aus das, was ich in der Anmoderation gesagt habe, aus dieser Angst, die vielleicht irgendwie da ist, weil man eben im Dunkeln tappt und viele Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, sehen das Thema KI auch zu Recht vielleicht ein bisschen skeptisch. Und wenn wir jetzt sagen, wir digitalisieren die Zukunft Deutschlands und benutzen dafür KI, dann denken die vielleicht auch, wie jetzt? Nee, Moment mal. Also ja. Könntest du da vielleicht was zu sagen?
Ja, also da muss man sagen, zum einen ist es das Thema, wir verwenden hier, wenn wir KI verwenden, lokal gehostete Modelle. Das ist genau der gleiche Sicherheitsstandard und der gleiche Datenschutzstandard, den wir auch bisher bei allem haben, was in der Digitalisierung passiert ist. Da würde ich mal sagen, die Daten sind soweit sicher. So sicher, also wenn einer die Festplatte klaut, klaut einer die Festplatte. Ja. Okay. Aber nein, natürlich haben wir da gute Datensicherheit und auch die Datenhoheit ist uns wichtig. Das ist mal das ganz Wichtige. Wir haben den Fall, dass wir hier aktuell viel bei der Code-Überprüfung, um einfach mal so einen ersten Check zu haben, um da die Qualität zu erhöhen. Das ist in einigen Projekten bei uns schon der Fall. Bei einigen unserer Kunden wird das genauso gemacht. Wir haben die Unterstützung beim Transformieren von Texten oder bei auch das Thema, ja, Daten sammeln, und da kommen wir in einen Begriff, den nennt sich RAG, Retrieval Augmented Generation. Das bedeutet, dass ich auf meinen Daten mit einer KI arbeite. Genauer gesagt geht es wirklich darum, dass ich sagen kann, du hast jemanden, der hat kein Wissen, den steckst du in eine Bibliothek und sagst, das sind meine Daten, also alle Bücher, die in dieser Bibliothek stehen, darin darfst du nachschlagen und jetzt beantwortest du mir bitte eine Frage. Und dann hat er eben nur diese Daten zur Verfügung. Genauso kannst du es dir für die KI vorstellen. Technisch natürlich noch ein bisschen mehr dabei, aber
der Grund klingt nach einem tollen Escape Room, den du gerade beschrieben hast. Ist cool. Aber ja, mach weiter.
Ja, jetzt habe ich Bilder. Spannend. ja, andere Konzepte, vielleicht anderer Podcast. Ja, also genau. Es geht darum, dass du definierst, was sind meine Daten, dass eben auch die KI nicht ins Internet rennt und einfach quasi Google-Suche macht, erster Treffer, das ist meine Antwort. Sondern ein Beispiel wäre, ich bin ja bei meinen Projekten viel im Zollumfeld, ja. Du hast sämtliche Regelwerke des Zolls und die legst du in diese Bibliothek und dann sagst du, am besten nimmst du dann ein lokales Modell und sagst dem, hey, beantworte mir doch bitte die Frage, wie viel Zigarettenschachteln darf einer, der aus Südafrika einreist, mitbringen. Mhm. Und dann könnte die KI genau das machen. Sie würde es lokal auf unserer Hardware machen, keine Daten verlassen, das Netzwerk oder eben die Behörde. Sie guckt genau nach in dieser Bibliothek, in der das Regelwerk des Zolls vollumfänglich ist, und bekommst auch die Antwort, die da drin steht. Der ganze Aspekt ist da mit zwei Vorteilen zu sehen. Du hast einmal, ich sage jetzt mal, die Wahrheit, weil dieses System, wenn man das so aufbaut, verhindert zum einen, dass es nicht im Internet gesucht wird und die Antwort kommt, die irgendjemand in Reddit gepostet hat. Und auch der Punkt, dass du damit ganz, ganz gut der KI sagen kannst, wenn du die Antwort nicht findest, dann sag mir das auch. Und erfinde keine Antwort, weil okay. Das Thema, das nennt sich ja Halluzinationen, mhm. Und KIs neigen dazu, statt zu sagen, weiß ich nicht, eine Antwort zu geben, weil sie versuchen, dir eine Antwort zu geben, und dann erfinden sie im schlimmsten Fall eine Antwort, und das kannst du damit auch unterbinden. Und du hast eben genau dann diesen Aspekt. Du kannst auf deinen Daten suchen mit deiner Datenhoheit. Und genau solche Sachen werden auch verwendet, um Chatbots zu bauen, die eben dann genau internes Wissen haben und deren Anfragen nicht nach außen gehen.
Ah, ja.
Das ist, finde ich, ein sehr großer Vorteil, weil, naja, muss ich nicht Kollege X fragen und der sagt mir dann, ach, boah, weiß ich auch nicht, renn mal zu Kollege Y.
Ja,
der
ist sagt, Urlaub, ja, ja, schon
ja,
klar.
Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Damit kannst du Wissen sehr viel schneller zugänglich machen. Und das sind ganz große Vorteile. Das wird auch an vielen Stellen verwendet. Dann gibt es durchaus auch lokale Modelle, die auch als, ich sage jetzt mal, globalere Chatbots laufen, die eben genau das machen. Wie, ich möchte einen Text zusammenfassen, ich möchte eine E-Mail anders formulieren, ich möchte überprüfen, ob diese E-Mail persönlich angreifend ist.
Mhm.
Eine KI hat keine Emotionalität, aber sie versteht Formulierungen und kann die Emotionen in einem Text analysieren und dir dann auch klar sagen, ja, also die Formulierung wird meistens als angreifend empfunden. Und das ist...
Da kommen wir schon wieder in einen Bereich rein, wo ich denke, das ist aber auch anmaßend. Ne? Also ich meine, wieso glaubst du das und so weiter?
Ja.
Die wurde ja natürlich irgendwie trainiert, klar.
Genau.
Und dann wurde ja gesagt, das hier ist anmaßend und das ist beleidigend und das ist, was auch immer, despektierlich. Und wenn Menschen aber anders unterschiedlich empfinden, weil es halt Menschen sind, dann wird sowas runtergebrochen auf halt, naja, eine gewisse Ebene. Das ist so wie, keine Ahnung, wir haben wunderbare WAV-Dateien und jetzt schneiden wir da oben und unten einfach mal ganz viel ab. Dann sind es MP3 und die klingen halt nicht mehr so cool und haben nicht mehr diese schönen Nuancen und so.
Ja,
das wird alles gerade gemacht. Das ist auch so eine Sache, die mir nicht so richtig gut schmeckt. Aber ich verstehe natürlich, was dahinter steht. Und jetzt in diesem Bereich ergibt das ja auch Sinn.
Ja, also du hast natürlich völlig recht und es ist auch da wieder der Punkt, was will ich damit erreichen? Will ich, weil ich gerade merke, ich bin emotional, weil es ist ein Thema, das mich belastet, möchte ich dann aber mir Feedback einholen von jemandem, der mir das ganz neutral geben kann und mir sagen kann, wenn du das jetzt so rausschickst, wird das höchstwahrscheinlich angreifend empfunden oder sagt er mir schon, ah ja, das passt. Dann kann ich ja immer noch entscheiden, möchte ich das oder nicht. Es ist auch da wieder eine Frage, klar, du kannst auch den Schritt weitergehen und sagen, hey, als Company, ich sorge dafür, dass eine KI alle E-Mails umformuliert. Ja, bitte nicht. Wir wollen auch noch mal miteinander kommunizieren. Aber ich kann auch einfach, habe ich auch schon mal gemacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gab ein Thema, ich habe mich total aufgeregt, ich war total genervt, habe einfach meinen ganzen Frust runtergeschrieben, hab das als Mail genommen, hab's in die KI reingeworfen und gesagt, so, ich weiß, der sich auskotzt, das kann ich so nicht versenden. Schreib mir da bitte mal die Punkte raus und schreib mir eine Mail, die neutral rüberkommt.
Sehr reflektiert, gut.
Ja, und der Vorteil war, ich hab's quasi abgeladen, weil ich hab's runtergeschrieben.
Ja.
Und die Inhalte, die ich transportieren wollte, wurden auch immer noch transportiert. Nur wusste ich auch, es wird nicht ganz so emotional ankommen, wie ich es gerne im ersten Moment rausgehauen hätte.
Okay.
Und das sind die Dinge, wo ich sage, damit kann man spielen, damit kann man sich selber auch helfen und optimieren.
Okay.
So zurück zu den behördlichen Aspekten.
Ja.
Genau dafür werden auch Sachen, also da gibt es auch einfach lokale Modelle, die eben laufen, die genau das können, die auch dann nicht nur auf eigenen Daten recherchieren, sondern im Endeffekt muss man da auch nochmal das Verständnis bringen. KI-Modelle werden trainiert mit einem Datensatz bis zu einem gewissen Datum und dann sind sie fertig trainiert. Wenn ich sie dann umwandle in dem Sinne, dass ich sage, jetzt bist du ein lokales Modell, du kriegst keine neuen Informationen, du hast keine Verbindung zum Internet. Und dieses Modell wurde trainiert, sagen wir jetzt einfach mal bis Dezember 2025. Und dann frage ich dieses Modell, was hat Friedrich Merz in seiner Ansprache im Februar gesagt?
Ja.
Dann sagt mir das Modell, kann ich dir nicht sagen? Oder es erfindet was. Waren wir ja auch schon an dem Punkt. Also der Punkt ist, es kann dir die Antwort nicht geben, weil es diese Informationen nicht kennt. Und das ist der Nachteil auch ein bisschen an lokalen Modellen. Du musst sie regelmäßig aktualisieren, weil sie sonst irgendwann aus Daten, also die Informationen veralten immer mehr. Ist aber auch nicht für alles schlimm, weil ich glaube nicht, dass wir in den letzten 2 Jahren großartig verändert haben, wie ich eine E-Mail schreibe oder wie ich einen Text zusammenfasse. da muss man halt dann immer auch schauen. Und da ist auch so eine gewisse Sache. Wir haben auch da den Unterschied bei unseren Behörden. Wir haben eigene Modelle, die trainiert werden, auch für spezielle Sachen. Oder wir haben globale Modelle, die halt dann auch für globale Aufgaben benutzt werden. Aber zusammenfassend, das sind vor allem Chatbots, es sind vor allem Unterstützungen für Textzusammenfassung, Textschreiben. Wir haben Assistenten im Coding, wir schreiben im Moment, und ich sage jetzt im Moment, weil ich kann nicht sagen, was in einem Jahr ist, aber wir schreiben im Moment den Code auch selbst. Wir lassen ihn von der KI nur unterstützend prüfen. Das sind so Sachen, die ich im Moment in der Landschaft um uns herum sehe. Natürlich ist es auch so, wir stehen uns da an vielen Stellen ein bisschen im Weg mit Datenschutz. Das ist, ich formuliere es so, ich bin Techniker.
Ja, das hört man ja immer wieder, na klar.
Ich habe Bock auf die neuen Sachen und wenn ich halt sehe, was, also muss ganz einfach zu sagen, jedes Mal, wenn ich lese, oh, hier, Google hat bei Gemini das neue Feature veröffentlicht, mache ich mein Handy auf, rufe Gemini auf und denke mir, ach so, halt, ja, natürlich, wird erstmal in den USA getestet, bis das zu uns kommt, geht nochmal ein halbes Jahr ins Land. Ist es schlimm? Ist es gut? Zwei Herzen schlagen da ganz klar in mir. Der Techniker, der will das jetzt. Ich will ausprobieren. Ich will schauen, was möglich ist. Der Mensch in mir, der auch ein bisschen möchte, dass er am Ende nicht ganz gläsern ist oder die KI alles übernimmt, der weiß auch, ja, ein bisschen vorsichtig ist gut. Da muss man einfach auch sagen, das ist halt bei unseren Behörden genau der Punkt. Wir müssen vorsichtig sein, wir wollen vorsichtig sein im Sinne, was passiert mit den Daten? Im Sinne, welche Tools können wir jetzt heute schon verwenden? Und das führt auch dazu, dass wir das ein bisschen evaluieren müssen und vielleicht eben nicht schon auf dem neuesten Stand sind, der gerade gestern erst auf den Markt gekommen ist. Und das ist auch völlig okay. Das muss auch so sein.
Also gibt es würdest du sagen, diese Chatbots und vor allem die auf den lokalen Rechnern oder Servern angesiedelten KIs sind vertrauenswürdig für den Projektalltag? Und was darüber hinausgeht, von dem Einsatz erstmal abraten? Oder gibt es sowas wie einen KI-Beauftragten in den Projekten, der dann tatsächlich sich die ganze Zeit mit diesem Kram beschäftigt und dann Empfehlungen abgibt oder so?
Ja, beides ja. Also grundsätzlich, yeah. Ja. Grundsätzlich wäre meine erste Antwort, ja, was du lokal betreiben kannst, ist meistens sicher. Ich will da jetzt keine globale Aussage treffen, aber was ich lokal bei mir betreibe, was nicht ins Internet funkt, das bleibt bei mir. Ob die Qualität dann stimmt, das muss man dann selber rausfinden. Oder auch da gibt es natürlich Unterschiede. Auch hängt auch von der Leistung ab und ist dann eben auch genau das Thema. Was den KI-Beauftragten angeht, ja, natürlich, du brauchst genau das. Du brauchst Experten, du brauchst Personen, die sich damit beschäftigen, die das Pro und das Contra abwiegen, die verstehen, was dahinter passiert, das sind zwei Ebenen. Du musst einmal das Thema, was kann KI und wie setzen wir sie ein, wo bringt sie den Mehrwert auch reinbringen. Und da auch ganz klar, nicht für jedes Problem ist die KI die richtige Lösung. Manchmal
ist die KI Teil des Problems.
Aber ja, wir reden ganz, ganz oft von Prozessautomatisierung mit KI. Ja, ein schlechter Prozess wird mit KI vielleicht ein bisschen schneller laufen, aber immer noch ein schlechter Prozess sein. Das ist halt so ein Thema. Also wenn ich anfange, meinen Prozess zu optimieren, habe ich oft schon mehr Effekte, als ich packe da einfach noch eine KI mit rein. Und das andere ist natürlich das Thema Datenschutz, was du beurteilen musst. Und da geht es einmal darum, wie mache ich das? Wie behalte ich meine Datenhoheit? Wie schütze ich meine Daten? Aber auch die Frage, wie schützenswert sind diese Daten? Wenn ich jetzt Zollumfeld oder Steuerumfeld, wo mein Cluster viel unterwegs ist, nehme, da hast du sehr schützenswerte Daten. Das sind sehr persönliche Daten. Mhm. Und da gelten andere Herangehensweisen wie, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht ein Fettnäpfchen treffe, aber okay. Es gibt eben einfach Daten, es gibt einfach Daten, die sind nicht wirklich auf eine Person bezogen oder die werden eben nicht auch dich in die Lage versetzen, irgendwelche Geheimnisse über den deutschen Staat zu erfahren, dann kannst du sagen, das ist weniger schützenswert. Und das haben wir ja ganz einfach auch ganz oft. Wie eben das Thema, ja, ich fasse jetzt mal eine E-Mail neu zusammen, auch jetzt halt im Firmenkontext generell, wenn ich da irgendwie was reinschreibe mit eine Information, eine Frage, kann ich diese Rechnung da und da einreichen und lass mir das umformulieren. Da steht aber nicht drin, was für eine Rechnung es ist. Jetzt bin ich mal ganz vorsichtig. Und dann kann ich mir das auch mit jeder KI umformulieren lassen und dann gebe ich auch keine internen Informationen raus. Und das muss aber auch entschieden werden. Das muss jemand entscheiden, welche Daten habe ich hier. Und das kann die gleiche Person sein, das können zwei Personen sein. Das Wichtige ist einfach an der Stelle, Datenschutz bedeutet eben auch, welche Daten habe ich und wie schützenwert sind sie? Und gleichzeitig zu wissen, wenn ich sie da reinschmeiße, wo fließen sie hin? Das sind so Aspekte, die man beachten muss.
Also um das runterzubrechen, es gibt dann tatsächlich ein KI, Anweisungen oder Leitlinien oder Guidelines, wie auch immer, die jeder dort und jede dort irgendwie befolgt. Also um jetzt tatsächlich den Mithörenden hier irgendwie ein bisschen die Angst zu nehmen. Ja, nee, die Leute, die sich darum kümmern und die daran arbeiten, die da mitarbeiten, die haben tatsächlich, wie man jetzt hier auch gerade hört, Ahnung von, müssen sich aber auch an gewisse Dinge halten. Sie würden es vielleicht gerne ausprobieren, aber sie dürfen gar nicht.
Ja.
Da achtet jemand.
Ein einfaches Beispiel, wenn wir in der Softwareentwicklung unterwegs sind, auch bei ganz vielen Interviews, die ich gerade führe mit neuen Bewerbern, kommt immer die Frage, GitHub Copilot, kann ich das verwenden? Und da sind schon zwei Sachen drin. GitHub ist etwas, das im Internet ist. Die meisten unserer Projekte sind dort nicht, weil es einfach das Thema wieder ist, Datenschutz und Datenhoheit. Und dadurch ist Copilot eigentlich schon raus, weil es ja mit GitHub zusammenhängt. Also wir haben ganz wenige Projekte, die auch die mit GitHub Copilot funktionieren. Das sind aber dann wirklich so, ich sage jetzt mal, mehr so Informationsseiten, wo eben auch nicht die Daten von unseren Bürgern und Bürgerinnen drüber fließen.
Okay.
Während wir wieder an dem Punkt sind, wenn ich intern im Projekt unterwegs bin, habe ich ganz klare Vorgaben. Ich darf kein ChatGPT verwenden. Ich darf kein Gemini, also generell, ich darf für meine Projektarbeit keine öffentliche KI verwenden. Das ist in meinem Projekt so. Ich bin in einem Projekt, das hat eben den Status VS-NFD, das heißt Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch. Das ist auch ein Punkt, dass wir über mein Projekt auch wenig erzählen, weil eben da viele Informationen sehr geheim sind.
Ich weiß.
Genauso haben wir aber auch Projekte, wo das nicht ganz so schlimm ist. Aber es gibt klare Regeln. Wie muss Code entstehen und wer schreibt diesen Code? Wie gehe ich mit KI um? Natürlich, das gibt Vorgaben, das ist klar definiert und das sollte auch so sein aus mehreren Gründen, weil du einfach auch den Aspekt hast, dass ich als Mitarbeiter in diesem Projekt wissen muss, was darf ich verwenden, was darf ich nicht verwenden. Dass ich auch weiß, wie gehe ich damit um. Ein einfaches Beispiel ist, ich kann halt eine Kultur leben, wo jeder einfach irgendwas mit KI macht. Und dann kriege ich es nicht mit. Oder ich gebe hin und sage, hey, da und dafür dürft ihr gar keine KI verwenden. Für die Bereiche dürft ihr KI verwenden. Und ihr dürft auch sagen, dass ihr es mit KI gemacht habt. Das finde ich ist auch ganz wichtig, weil es darf keine Grauzone sein, sondern es muss klar ausgesprochen sein. Ich glaube, richtige Guardrails sind super wichtig und wir haben sie in unserem Projekt definitiv. Ja.
Also eine Kennzeichnung wäre dann durchaus auch hilfreich.
Ich finde das nicht verkehrt. Das ist auch so, an vielen Stellen wird das schon gemacht.
Ja, zu Recht. Und
ist
auch gut.
Ja, genau. Also es ist, ich finde, ja.
Fühlt sich manchmal an wie so ein kleines Minitikel, wie so ein bisschen so, ja, das wurde mit KI erstellt. Ach so. Naja.
Da gibt es ganz klare Studien und auch im Marketingbereich wurde das so festgestellt, dass Marken, die sich mit KI-Bildern oder eben durch KI-Marketing-Maßnahmen gemacht haben, auch gewissen Vertrauensverlust bekommen haben, weil einfach dadurch, dass KI war. Da ging es gar nicht mal darum, ob die Botschaft richtig ist oder nicht, sondern einfach, weil das, was du sagst, das ist mit KI erstellt, dann ist es ja weniger wert, wie wenn ein Mensch das da gemacht hat. In der Gaming-Industrie hast du den ganz großen Aufschrei. Jetzt werden da auf einmal für in der Entwicklungsphase zum Beispiel, um irgendwelche Audio-Lines zu machen, du kannst mit diversen KIs auch menschliche Sprache erstellen, menschliche Dialoge erstellen, die auch gut klingen.
Ja.
Und da kommt dann eben der Aufschrei, ja, aber dann werden ja Synchronsprecher nicht mehr gebraucht. Und jetzt muss ich dazu auch meinen Senf loswerden.
Das ist auch wieder ein großes Thema, aber ja, hau rein, dafür bist du
mega
da.
Mega groß. Aber die grundsätzliche Frage ist an diesen Stellen, und das ist jetzt in allen Bereichen, schafft es die Möglichkeit, dass ich als Entwicklerstudio oder als Person, die weniger Geld hat, einfach Dinge ausprobieren kann und feststellen kann, okay, Variante A, B, C, D, E, F, welche davon ist die, die funktioniert, und habe mit weniger Geld etwas erreicht, wo ich dann am Ende, und jetzt können wir gerne noch, dann die Diskussion weitermachen, ist dann, wenn ich die Variante gefunden habe, die ich machen will, ist es sinnvoll dafür dann wieder zu sagen, okay, da gebe ich auch mehr Geld aus und hole mir einen, als Beispiel Synchronsprecher, der das dann auch macht und bleibe nicht bei einer KI-Stimme. Vor kurzem erst wieder ein Spiel, das rausgekommen ist, wo sehr viel Text zu lesen ist einfach. Wo mir denkt, oh, das wäre einfach cool, weil die nicht das Geld haben, um einen Sprecher zu bezahlen. Aber vielleicht hätten sie das Geld gehabt, das mit KI sprechen zu lassen. Aber dann werden wieder andere gekommen und gesagt, ja, ja, aber weil ihr das mit KI macht, habt ihr ja keinen Synchronsprecher verwendet und damit einen Arbeitsplatz gefährdet. Ist das so? Der Arbeitsplatz war nie da. Oh, lass uns das an dieser Stelle.
Tolles Thema. Guck mal, auch auf, mit Blick auf die Zeit, aber das war ein gutes Stichwort. Kennst du den neuen Song von Fatoni?
Nee, den kenne ich tatsächlich noch nicht.
Wann werde ich endlich ausgetauscht, heißt der. ich zitiere mal ganz kurz und dann kommt noch eine Frage dran. Wann werde ich endlich von KI ersetzt? Wann hört der Wahnsinn endlich auf? Wann endet all der Schmerz und dieser Stress? Wann werde ich endlich ausgetauscht? Liebe AI, wann bin ich frei? Welcher Algorithmus stoppt dieses Chaos in meinem Kopf? AI, wann bin ich frei von den Gefühlen in meinem Bauch? Wann werde ich endlich ausgetauscht? Also in diesem Sinne, wie sicher ist dein Job und wie sicher ist mein Job?
Ich zitiere den größten Finanzgeber von OpenAI, dessen Name mir gerade nicht einfällt, deswegen, aber ist auch egal. Es ist jemand, der sehr viel in KI investiert, der gerade vor wenigen Monaten das Interview gegeben hat und gesagt hat, alle, die heute 5 Jahre alt sind, werden nie einen Job lernen müssen. Und ja,
Buff.
Ist eine Aussage, die kann man stehen lassen. Es ist unterschiedlich. Ach, es gibt so viele verschiedenste Zukunftswissenschaftler, die sich mit verschiedensten Theorien beschäftigen. Mein Gedanke dazu ist der, die Leute, die sich heute mit KI beschäftigen, haben den Vorteil, weil sie verstehen, wie es funktioniert und auch die KI für sich nutzen können. Ich glaube, damit kann ich lange meinen Wert beweisen, in dem Sinne, dass ich einfach mit dieser schneller werdenden Welt, und das müssen wir uns bewusst machen, die Dinge werden schneller werden. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir schneller werden in der Art und Weise, verschiedene Varianten auszuprobieren, die Qualität in der gleichen Zeit aber höher zu halten und nicht an den Punkt kommen und zu sagen, ja, ja, ich kann ja den jetzt einfach schneller das gleiche Produkt rausbringen, aber nee, ich kann das nutzen, um das Produkt besser zu machen. Ich kann in dieser Zeit viel mehr erreichen. Damit muss ich nicht unbedingt Arbeitsplätze sparen, sondern kann mich von meiner Konkurrenz absetzen. Ich glaube, dass die Personen, die, und das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, die fachliches Wissen haben, die auch das übergreifende Wissen haben, werden viel mehr damit zu tun haben und viel wichtiger werden, weil du KI und KI-Agenten, was das große Thema dieses Jahr sein wird noch oder schon ist, die werden mehr wie Mitarbeiter geführt werden müssen. Und du wirst genau das Gleiche haben. Du wirst feststellen, dass viele, viel mehr von uns als quasi Führungskraft existieren müssen.
Wollte ich gerade sagen, ja, ich bin dann eine Führungskraft, weil ich KIs prompte.
Ja, aber um da einfach ein Beispiel zu geben, unsere KIs sind auf unseren Werken, auf den Themen, die wir haben, auf dem Wissen, das wir erarbeitet haben und das wir teilen, angelernt worden. Ich habe vor kurzem meinem einen KI-Agenten eine Aufgabe gegeben, die, ja, sagen wir es mal so, hätte ich es einem Entwicklerteam gegeben, hätte ich erwartet, dass sie mir nach 2 Wochen das erste Update dazu geben. Die KI braucht dafür natürlich deutlich weniger Zeit, sagte mir, ich bin fertig. Und ich sagte, okay, cool, hast du das und das gemacht? Funktioniert das und das? Nee. Ja, aber wieso sagst du mir denn fertig? Ja, also um ehrlich zu sein, ich war da ein bisschen faul. Und das ist so der Moment, wo ich mir dachte, was zur Hölle? Ja, und das ist genau der Punkt. Er fängt an zu descopen, er fängt an faul zu sagen, er ist faul. Dann kommt ganz oft die Antwort, ja, um ehrlich zu sein, wo ich dann auch schon gesagt, eben zurückgeschrieben habe, also wenn du das Satz so anfängst, heißt das, dass du sonst nicht ehrlich bist. Ja. Und genau da, die haben menschliches Verhalten nicht als sind menschlich, aber sie haben erlernt, wie menschliches Verhalten in der Vergangenheit funktioniert hat. Wenn ich heute einer KI sage, das und das habe ich vor, wie lange brauche ich dafür? Wirst du Schätzungen bekommen, die auf menschlichen Erfahrungswerten beruhen?
Ja, na klar.
Und sie bricht die Dinge genauso herunter, wie sie es gelernt hat durch die Methoden, die wir für Menschen haben. Braucht eine KI aber, bei uns in der Softwareentwicklung haben wir ganz oft Dailies, braucht eine KI ein Daily Update, um täglich, nein, das sind mit, und das ist so dieser Punkt, also zurückzukommen, ja, Führungskräfte, weil auch da viele Sachen einfach erstmal so sein werden, wie es sind einfach nur schnellere Azubis oder so ähnliche, ja, Anwandlungen eben hat, wie es Mitarbeiter haben können. So. Mhm. Das heißt, wer übergeordnet und über den Tellerrand denken kann, wird auch lange noch einen Job haben. Der Trend...
Verdammt!
Der Trend mit dem Thema, keine Juniors mehr einzustellen, ist für mich ist auch schwierig, weil also philosophische Frage, wer überwacht die KI in Zukunft, wenn keiner mehr lernt, wie die KI zu überwachen ist? Ja. Um die Sache zu beantworten, klare Antworten gibt es natürlich nicht. Es gibt Prognosen, dass wir weniger Jobs haben. Es gibt Prognosen, dass wir auch vor allem in einen Punkt kommen, dass die repetitive Arbeit wegfällt, weil ich muss keine Texte mehr zusammenfassen. Ich muss nicht 15 E-Mails lesen, von denen nur eine interessant ist, sondern mein KI-Agent wird mir sagen, hey, du hast 100 Mails bekommen, davon waren 2 interessant. Die Antworten, die ich rausschicken würde, wären A und B. Ist das für dich okay? Soll ich was umformulieren? Ich habe also 100 Mails, wo ich vorher vielleicht 2 Stunden dran gesessen wäre, in 2 Minuten durch. Und danach kommt die nächste hochinteressante Frage mit, ja, wollen wir die Architektur so oder so machen? Wollen wir das und das entscheiden? Und dann bist du der Entscheider. Du musst die komplexen Themen dann durchgehen. Ganz wichtig, ich bin definitiv der Meinung, wir brauchen Menschen in entscheidenden Positionen, aber die KI arbeitet uns zu. Die Entscheidungsgrundlagen werden uns erarbeitet. Du bekommst einen Recherchetext und die werden auch immer besser werden und du musst den verstehen und dann eine Entscheidung treffen. Das heißt aber auch, du hast immer die komplexeren Aufgaben. Du musst immer größere Themenblöcke verstehen und damit ist auch eine der Theorien, die ich kenne, dass wir halt nicht unbedingt weniger arbeiten, aber dass wir vor allem in den komplexeren Themen und immer unter Hochlast im Hirn laufen. Und die Zeiten, wo du einfach eine Arbeit machst, die, ich sage es mal, stumpf ist, wo du dein Hirn ausschaltest, wo du einfach mal sagst, ja, jetzt kopiere ich mal hier die Videoschnipsel in den Ordner rein, das machst du nicht mehr. Das hat alles deine KI schon gemacht. Du musst jetzt das fertige Video anschauen und genau jede Sekunde entscheiden, ob die so passend ist oder nicht.
Ja.
Und damit bist du immer unter Brainload und das kann auch schwierig werden. Ich glaube, mein Job ist gefährdet in der Ebene als Softwareentwickler. Ich glaube, Softwareentwicklung ist ein stark gefährdeter Job. Softwarearchitekt weniger, weil du dieses übergeordnete Denken hast.
Ja.
Ich glaube, dass auch an ganz vielen Stellen, also wir dürfen nicht vergessen, dass das Thema Robotik gerade Fahrt aufnimmt.
Auch das noch, ja.
Ich weiß gerade nicht, welcher Autohersteller es war, aber in China gibt es den ersten Autohersteller, der seine komplett automatisierte Fabrik geplant hat. Und Toyota ist es, glaube ich, die haben für nächstes Jahr, wollen die alle am Fließband stehenden Personen durch Roboter ausgetauscht haben. Taxifahrer, autonomes Fahren, ja.
Ja.
You get the picture, sage ich jetzt mal. Es ist so, dass es wird sich alles verändern an der Stelle und wir können das noch nicht vorhersehen, was es ist. Und grundsätzlich gesehen, wann brauchen wir die Jobs nicht mehr? Es gibt genauso die Theorie, dass 2030 die KI soweit ist, dass sie entscheidet, ich brauche keine Menschen mehr.
Ja, ja, genau. Ich habe das lustig, diese Wayfarer oder wie heißen die selbstfahrenden Autos in San Francisco? Die fand ich auch lustig und ich habe da eine lustige Anekdote zugehört, dass die haben natürlich so Sicherheitsstandards eingebaut, zum Beispiel, dass wenn jemand zu dicht auf sie hinten drauf fährt, dass sie dann von alleine anfangen zu hupen, zu sagen, hey, pass auf.
Ja.
Und wenn die Feierabend haben, in Anführungsstrichen, fahren die abends auf einen riesigen Parkplatz und parken dann alle selbstständig ein. Und dann gab es immer ein riesiges Hubkonzert, weil die sich gegenseitig, fand ich so ganz nett, was die KI dann vielleicht doch noch nicht leisten kann. Okay, abschließend. Ich meine, sau doof, sowas zu fragen, aber das muss ich machen, Nico, weil du jetzt da bist. Öffentliche Verwaltung in 5 Jahren. Wenn sich die KI in dem Tempo, es ist ja quasi exponentiell eigentlich, so weiterentwickelt, meinetwegen kannst du auch sagen in 3 Jahren, weil es tatsächlich nicht zu überschauen, also ist ja nicht zu überschauen, aber gib mal eine Prognose einfach so.
Da triffst du halt voll ins Schwarze, weil grundsätzlich gesehen, in einem Land, in dem ich selbst in einer Großstadt manchmal kein mobiles Internet habe, in einem Land, in dem Faxgeräte noch nicht ganz ausgestorben sind, reden wir darüber, ob wir in 3 Jahren nur noch mit einer KI reden, wenn wir in die Verwaltung rennen? Ehrliche Antwort, es müsste so sein. Es muss so sein, damit wir auch uns mit den Dingen beschäftigen können, die wichtig sind für uns als Land, als Europa, als Menschen. Aber der Weg ist da gefühlt noch sehr weit und gleichzeitig kann das halt auch mit einem Fingerschnipsen ein Tempo bekommen, das unfassbar sein kann. Dementsprechend sage ich eher, was wünsche ich mir, wie das, wo ich mich drauf festlegen würde, wie es ist. Ich würde mir schon wünschen, dass wir an ganz vielen Stellen KI haben, die dafür sorgt, dass eine einfache Anfrage schnell bearbeitet werden kann. Dass wenn ich meinen Termin ausmachen möchte, um meinen Personalausweis abzuholen, wobei ich den nicht abholen möchte, aber den möchte ich nach Hause bekommen. Geliefert von einem autonom fahrenden kleinen Roboter, der mir den ganz nett überreicht. Aber auch da... Ja, auf Kopfhöhe durch die Straßen fliegen ist, naja. Nein, aber tatsächlich genau der Punkt. Ich möchte eigentlich, dass ich meinem Agenten sage, oder dass mein Agent mir sagt, hey, dein Personalausweis muss erneuert werden. Ich habe ihn schon beantragt beim Agenten der Behörde. Der hat mir mitgeteilt, der wird in 3 Tagen zugestellt. Wir brauchen aber vorher noch kurz ein Foto von dir. Stell dich kurz im Rücken an die Wand. Ich knips einmal und schick's gleich rüber. Das muss von alleine passieren. Steuererklärung. Das sind wir in dem Datenthema, aber auch da, ich möchte, dass das Datenthema an der Stelle kein Thema ist, sondern ich möchte, dass es von alleine erledigt ist und mein persönlicher Agent hält sich mit dem Agent der Steuerbehörde und am Ende kriege ich gesagt, hey, du kriegst eine Rückzahlung, fein. Und das dann aber wiederum für die Themen, die wichtig sind, die Energie und die Möglichkeiten da sind. Da möchte ich noch einmal ausbrechen. Das ist ein Thema zum Beispiel auch in der Pflege, wo ganz viele aufschreien und sagen, hey, in der Pflege bloß keine Robotik und keine KI. Das muss doch von Menschen gemacht werden. Und da möchte ich abschließen mit der Vorstellung und damit der einhergehenden Frage, wenn die schwierige Nachtschicht von einem Roboter übernommen wird, menschenähnlich, sympathisch aussehend, wir reden jetzt nicht, also ja, einfach mal so vorstellen, der kann die Person im Bett wenden, der kann sie stützen, begleiten auf die Toilette, der kann die schweren Aufgaben übernehmen. Gleichzeitig hat er ein volles Monitoring über den Gesundheitszustand der Person. Er weiß, wie hat sie geschlafen, wie von der Darmflora bis hin über die Körpertemperatur, das Stress, alles. Und am nächsten Morgen kommt der Mensch rein, wird von diesem Roboter gebrieft und kriegt gesagt, pass auf, die Person war sehr unruhig, sie hat im Schlaf geredet, das waren die Themen. Sie hat übrigens gerade ernährungsmäßig, sollten wir hier und da, guck dir das bitte an. Und der Mensch muss diesen Bericht lesen, nicht mal lesen, den kriegt er schon wahrscheinlich auf der Fahrt hin, per Audiotranskription, kommt an, kann zu dieser Person, zu einem anderen Menschen gehen und kann voll in die Quality Time gehen, sich mit der Person unterhalten, weiß, was sie beschäftigt hat, kann darauf eingehen, kann für sie da sein und muss keine körperliche Leistung erbringen, sondern kann die menschliche Leistung erbringen. Und da könnten wir sein, wenn wir sagen, KI und Roboter übernehmen die schweren Aufgaben und wir können uns umeinander um die wichtigeren, um die menschlichen Themen kümmern. Ist das eine Zukunft, die schön ist? Oder ist das der Moment, wo man sagen muss, oh mein Gott, aber in der Pflege dürfen nur Menschen arbeiten?
Vielen Dank und gleichzeitig auch, Mensch, was soll das denn jetzt? Darüber könnte ich noch 2 Stunden mit dir reden, in Medizin und Pflege und Mensch oder Roboter oder KI. Aber wie gesagt, herzlichen Dank vor allem für diese Stunde, Überstunde Einblicke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und war auch erhellend. Ich hoffe, dass auch ein paar von den Zuhörer oder Zuhörerinnen ein bisschen was mitnehmen können, dass unsere, eure Daten alle sicher sind. Zumindest in der Zollumgebung. Alle anderen werde ich dann nochmal einzeln nachfragen bei uns in den Clustern. Aber ja, cool. Spannendes Thema. Wir bleiben einfach mal im Ball. Und weißt du was? Wir verabreden uns jetzt für den 31. März 2027. und schau mal, wie weit wir bis dahin sind. Vielen Dank,
Nico. Sehr gerne, sehr gerne. Wir können auch gerne dazwischen nochmal in das ein oder andere Thema einfach tiefer einsteigen. Ich hoffe, man merkt, ich rede gerne darüber, ich hausche mich gerne darüber aus und ich freue mich auf die Diskussion, die wir zwei noch haben werden zu dem Thema Kreativität und allem anderen. Und den Meister draußen, ja, ich hoffe, ihr habt eine Frage mitgenommen zum Nachdenken, ihr habt ein Thema mitgenommen zum Nachdenken und danke fürs Zuhören.
Cool, bis bald. Dankeschön.